Ja, es ist schön zu hören, dass immer mehr Geschwister sich beteiligen, auch am Gebet. Ich glaube, das macht Gemeindeleben ja auch besonders aus, dass wir unsere Abhängigkeit vom Herrn zeigen. Heute geht es auch ganz besonders um das Thema Gemeinde. Wir sind ja in dieser Reihe Grundlagen der Bibel. Und jetzt fangen wir mit dem neuen Themenbereich an, die Lehre über die Gemeinde. Und ich will es gleich von vornherein sagen, mein Wunsch ist für diese Predigt, dass einfach die Liebe zur Gemeinde auch einfach größer wird. Wenn ich dich fragen würde, was ist deine Sicht über Gemeinde? Ich glaube, da kommen ganz verschiedene Antworten. Also mir sind schon viele Christen begegnet, die schwärmen von Gemeinde. Die lieben die Gemeinschaft der Heiligen, sie kommen gerne zu den Versammlungen, sie lieben das Miteinander. Und fragen auch, wo kann ich hier mitarbeiten, wo kann ich dienen? Aber ich glaube, genauso oft bin ich auch schon Geschwistern begegnet, die können nicht allzu viel berichten, vielleicht gerade von ihrer Ortsgemeinde oder wo sie früher waren. Sie erzählen von Kälte, Gleichgültigkeit, etliche sagen auch, die Lehre, die hat nicht gepasst, es war zu gesetzlich, die anderen sagen, nee, da war zu viel Freiheit gewesen, vielleicht irgendwelche dominanten Älteste, die alles an sich reißen wollten. Und ich glaube, so verschieden kann man Gemeinde auch betrachten. Und wenn wir ehrlich sind, ist vielleicht auch überall so ein bisschen was dran. Wir wollen heute besonders sehen, wie der Herr Jesus die Gemeinde betrachtet. Und vielleicht gibt uns das einfach auch nochmal eine ganz neue Sicht darauf. Zuerst wollen wir uns mit dem Begriff Gemeinde befassen. Ich glaube, üblicherweise werden so drei Begriffe genutzt, wenn man über Gemeinde spricht. So um uns herum, meistens mit dem Wort Kirche verbunden. Wir nutzen wahrscheinlich den Begriff eher Gemeinde. Es gibt aber auch Kreise, die sprechen eher von der Versammlung. Und lass uns das mal einfach mal kurz betrachten. Woher kommt diese deutsche Bezeichnung Kirche eigentlich? Also meistens verstehen ja die Menschen heutzutage darunter ein Gebäude, in dem sich gläubige Menschen eben versammeln. Doch eigentlich hat dieses Wort damit wenig zu tun. Also dieses Wort leitet sich von einem griechischen Wort ab, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kyriakon. Und es bedeutet eigentlich nur so viel wie dem Herrn gehörend. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Eine ganz tolle Bezeichnung, dem Herrn gehörend. Im englischen Raum auch die Wiedergeborenen benutzen häufig diesen Begriff Church, Kirche, dem Herrn gehörend. Aber im Neuen Testament kommt dieser Begriff eigentlich nur zweimal vor. Einmal ist die Rede in 1. Korinther 11, Vers 20 von dem zum Herrn gehörenden Mahl. Also da reden wir vom Brotbrechen. Und in Offenbarung 1, Vers 10 zu dem Herrn gehörenden Tag. Ist man unterschiedlicher Meinung, ist das der Tag des Herrn oder ist es der Sonntag? Aber wir merken schon, dieser Begriff ist wirklich passend. Wir gehören dem Herrn. Was wir aber sagen müssen, ist eigentlich keine direkte Bezeichnung für Gemeinde. Das sollten wir einfach nur wissen, falls wir den Begriff mal nutzen sollten, für viele auch irreführend. Aber eigentlich hat das eine schöne Bedeutung. Der häufigste griechische Begriff, ich glaube, das wissen wir auch, ist im Neuen Testament Ekklesia. Und wörtlich bedeutet dieser Begriff eigentlich nur so viel wie Herausgerufene. Wir sind Herausgerufene. Und dieser Begriff, der wurde nicht nur für die Gemeinde, also in unserem Sinne die neutestamentliche Gemeinde gebraucht, sondern die Griechen haben das immer wieder genutzt. Beispielsweise, wenn man die Bürger zusammenrief zu einer Diskussion von irgendwelchen Angelegenheiten, dann sprach man da von der Ekklesia. Ja, das war eine Gemeinde, die sich dort getroffen hatte. In Apostelgeschichte 19 ist es zum Beispiel so, da lesen wir vom Aufstand in Ephesus und da wird dieser Begriff genutzt. Das ist eigentlich ein Aufruhr, der dort stattfindet. Und da heißt es, das war eine Gemeinde, eine Versammlung, Ekklesia. Und das sollten wir erstmal wissen. Und ich denke, dieser deutsche Begriff Versammlung, der trifft das eigentlich sehr, sehr gut. Die Gemeinde Jesu ist eine zusammengerufene Schar, eine Versammlung. Und so übersetzt das eigentlich mal die alte Elberfelder. Wir sagen eher Gemeinde, und da steckt ja auch schon alles mit drinne. Es hat damit zu tun, dass wir etwas gemein haben. Also gemeinsam, man teilt sich etwas. Und so hat das dann die revidierte Elberfelder später auch eher bezeichnet. Statt Versammlung haben sie mit Gemeinde übersetzt. Und ich glaube, das passt alles gut. Ja, wir sind eine herausgerufene, zusammengerufene Versammlung oder eben Gemeinschaft. Ja, die Gemeinde. Wenn man im Alten Testament herumblättert, sucht man vergeblich nach der neutestamentlichen Gemeinde. Was wir dort eher sehen, natürlich ist, da gibt es ein anderes Volk Gottes, das ist Israel. Und im Alten Testament gibt es auch keine konkreten Verheißungen für die Gemeinde. Manche sagen, ja, aber hier gibt es doch ein Bild, das deutet doch auf die Gemeinde hin, oder hier haben wir doch einen Vorschatten. Aber es gibt eigentlich nichts Konkretes. Überlegen wir vielleicht ein bisschen weiter. Aber es gibt doch im Alten Testament auch irgendwelche Verheißungen. Da ist die Rede davon, dass Heiden errettet werden würden. Und das stimmt. Aber im Alten Testament gibt es einen Unterschied. Da ist es nämlich so, wenn ein Heide sich bekehrt, dann wird er ein Proselyt und er wird eigentlich dem Judentum hinzugetan. Und das ist ein großer Unterschied. Du musstest quasi ein Jude werden, um zum Volk Gottes zu gehören. Und wenn wir von der Gemeinde im Neuen Testament lesen, da lesen wir so etwas nicht. Heide und Jude gleichwertig in einem neuen Volk. Und deshalb sollte man Gemeinde und Israel auch nicht einfach vertauschen. Ich erwähne das nur deshalb, weil es eigentlich eine lange Kirchentradition gibt. Gerade wenn man unter den Reformierten ist, die werden das auch mal wieder sagen. Da heißt es, Israel hat seinen Platz als Volk Gottes verloren und stattdessen gibt es jetzt die Gemeinde. Und auch alle Verheißungen im Alten Testament erfüllen sich jetzt in der Gemeinde. Das Problem ist häufig, man pickt sich dann die guten Verheißungen raus, die vielen Segnungen. Und immer wenn man von Flüchen liest, dann sagt man, naja, dafür hat ja der Herr Jesus bezahlt. Ich glaube, das ist zu einfach. Wenn wir auch das Neue Testament lesen, wird uns klar, das Volk Israel hat nicht ausgedient. Gott hat mit diesem Volk noch etwas vor, und zwar am Ende ganz besonders. Und da werden ganz, ganz viele Verheißungen sich noch erfüllen. Und so müssen wir die beiden Sachen schon ein bisschen auseinanderhalten, sonst entsteht ein großer Wirrwarr. Lass uns mal noch mal ein paar Verse dazu lesen. Paulus spricht nämlich immer wieder davon, dass es sich bei der Gemeinde um ein Geheimnis handelt. Was im Alten Testament verborgen war, jetzt aber ihm in besonderer Weise offenbart worden ist. Deswegen spricht auch Paulus ganz besonders darüber. Kolosser 1, ich lese mal die Verse 25 bis 27. Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus spricht immer wieder von dem Geheimnis und erklärt dann auch, um was es dort geht. Also das müssen wir uns auch einfach merken, ein Geheimnis im Alten Testament verborgen, im Neuen Testament aufgedeckt. Wo taucht dieser Begriff Ekklesia eigentlich das erste Mal auf? Ich glaube, das ist sehr interessant. Es taucht in den Evangelien das erste Mal auf und Jesus spricht dort über die Gemeinde, aber er tut es nur zweimal, benutzt er diesen Begriff. Und ich wollte die beiden Textstellen heute besonders betrachten, weil Jesus uns dort ganz, ganz viel mitgibt, was Gemeinde ausmacht. Und die beiden Stellen finden wir im Matthäus-Evangelium. Matthäus 16, Vers 18 und Matthäus 18, Vers 17. Und das wollen wir jetzt lesen. Einmal Matthäus 16 und ich lese ab Vers 15. Da geht es nämlich um das Bekenntnis des Petrus und um die Frage von Jesus, ja, was denken die Leute, wer ich bin? Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Ekklesia, meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Vielleicht bis dahin. Hier wird etwas sehr, sehr Wichtiges über die Gemeinde gesagt. Die Gemeinde wird auf einen unerschütterlichen Felsen gebaut und steht daher felsenfest. Die Frage war ja, und ihr, was denkt ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann gibt Petrus dieses tolle Bekenntnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt diese Zusage von Jesus. Und er sagt, und auf diesem Bekenntnis ruht letztendlich die Gemeinde. Und wen hat er bekannt? Natürlich Jesus. Damit ist Jesus dieser Fels, auf den die Gemeinde felsenfest ruht. Ein bisschen, das ist wichtig zu wissen. Wir brauchen nur die Apostelgeschichte zu lesen und da merken wir sofort, die Gemeinde wird angefochten. Von Anfang an erlebt sie Widerstand. Und es scheint wirklich so zu sein, wie es hier steht, dass das Totenreich die Gemeinde verschlingen will. Viele haben es versucht und wollten die Ausweitung des Christentums stoppen. Wisst ihr, manchmal schien es auch schon so zu sein, als ob es vorbei ist mit der Gemeinde. Aber stattdessen ist etwas anderes geschehen. Und der Kirchenvater Tertullian hat das mal so bezeichnet, und ich glaube, den Spruch kennen wir: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Stattdessen, dass die Gemeinde verschlungen wird, blühte sie so richtig auf in diesen Zeiten. Es war oft eher andersrum. In den Zeiten, wo es ruhig war um die Gemeinde, da sickerte sie so langsam vor sich hin. Und dann merkte man immer mehr, dass die Gemeinde nicht mehr das ist, was sie sein sollte. Also, Christus hält seine Gemeinde trotz aller Umstände. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir mitnehmen dürfen. Dann nochmal Matthäus 18, Vers 17. Und es ist interessant, dass gerade hier das zweite Mal dieser Begriff auftaucht. Denn hier geht es um die Zurechtweisung in der Gemeinde. Es geht um Gemeindezucht. Ein Thema, wo viele dann aufschrecken. Und doch, glaube ich, ist das etwas ganz, ganz Wichtiges. Also hier geht es darum, wie man mit dem Bruder umgeht. Ab Vers 15: Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm doch noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Ekklesia, der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Auch ein wichtiger Gedanke. In der Gemeinde oder die Gemeinde ist der Ort, wo wir darauf achten, dass der andere ans Ziel kommt. Ich weiß nicht, ob ihr Gemeinde so seht. In diesem ganzen Kontext, wenn wir das mal betrachten, geht es immer wieder darum, dass unser Ziel in Gefahr gerät. Das könnt ihr sehen ab Vers 6. Da geht es um die Kleinen im Glauben. Und denen will man einen Anstoß legen. Und Jesus warnt: Wehe, wer das tut. Wehe demjenigen, der einem anderen zu Fall bringt, dass er das Ziel nicht erreicht. Ein bisschen weiter spricht er über sich als den guten Hirten. Der sagt, und wenn das mal passieren sollte, dass da jemand hingefallen ist, abgeirrt ist, dann mache ich mich auf den Weg. Und hier geht es nicht um den verlorenen Sünder. Das finden wir im Lukas-Evangelium. Hier im Kontext geht es darum, um einen Gläubigen, der abgeirrt ist. Da sagt er, und da mache ich mich auf den Weg. Und jetzt ein bisschen weiter fordert er uns auf: Habt Acht aufeinander. Wenn du siehst, dass da jemand abirrt, und du fragst dich, ja, was kann das denn sein? Und er erklärt das hier. Wenn zwei miteinander streiten, da geht es los. Dass sie sich uneins sind, keinen Frieden untereinander haben. Da sagt er, geh dem nach. Denken wir nochmal an diesen Begriff Ekklesia. Es bedeutet so viel wie Herausgerufene. Wir sind herausgerufen aus der Welt, Gott zugeordnet. Wisst ihr, und das rufen wir uns immer wieder zu, weil manchmal vergessen wir das. Wo wir nicht mehr hingehören und wo wir hingehören. Und wir brauchen das, dass wir uns das immer wieder sagen. Wir sind Herausgerufene. Achte darauf, dass du diesem Ruf gerecht wirst. Geschwister, wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen. Und wenn du den Eindruck hast, da irrt jemand ab, geh dem hinterher. Das ist ein ganz, ganz großer Liebesdienst. Viele scheuen diesen Liebesdienst. Und sie würden den Bruder eher abirren lassen. Sie würden aber nicht hingehen. Und das ist eigentlich tragisch. Lasst uns aufeinander achten. Wisst ihr, und wir wissen, die ganze Situation ist nicht so einfach. Und deswegen ist vielleicht nicht von ungefähr, dass gerade da dieser ja für uns bekannte Vers auftaucht, Vers 19, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so sollen sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Wisst ihr, das Gebet notwendig. Um die Sachen richtig zu beurteilen, um richtige Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir füreinander beten. Das ist nicht so einfach. Und vielleicht habt ihr das erlebt mit einem Bruder oder einer Schwester, die irre gegangen sind. Wie schwer das ist, manchmal die zurückzuholen. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Gemeindezucht ist eine der ersten Sachen, die der Gemeinde abhanden kommen. Und es sagt sehr, sehr viel aus, ob eine Gemeinde das tut oder nicht. Als wir hier hinkamen, und da hatte ich Franz meinen Fragekatalog hingelegt, eins der wichtigsten Fragen war, wird in Hutturm Gemeindezucht ausgeübt? Würde ich sagen, was ist das denn für einer? Ja? Der hat hier vielleicht gar nichts zu suchen, wenn er so eine Frage stellt. Aber es war mir sehr, sehr wichtig. Das sagt sehr, sehr viel über uns hier aus. Ob wir das Wort Gottes ernst nehmen. Ob wir in Reinheit leben wollen. Ob wir aufeinander Acht geben. Bisher etlichen hat das sogar sehr viel gekostet. Habt ihr mal die Biografie von Paul Schneider gelesen, der im Buchenwald umgekommen ist, dem Pastor? Warum ist er dort gelandet im KZ? Weil er Gemeindezucht ausgeübt hat. Aber mit den Falschen. Das waren Nazi-Anhänger gewesen, die hat er rausgeschmissen. Und dann war er dran. Und er hat das nicht zurückgenommen. Also es sagt sehr, sehr viel aus, ob wir diesen Weg gehen. Daher auch dieser wichtige Vers, den zitieren wir immer wieder, Hebräer 10, 24 folgende. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Und wie, heißt es weiter, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Wisst ihr, die Hebräer waren auch total angefochten. Da gab es welche, die wollten das Handtuch werfen, weil es so schwierig war. Und es gab aber einen Weg, wie man es sich sehr leicht machen konnte, indem man die Versammlung vermied. Weil ständig wurde gefragt, gehörst du auch zu denjenigen? Und wenn man nicht mehr hinging, hatte man Ruhe. Und da dachte man, man ist sicher. Jetzt lassen sie einen in Ruhe. Und jetzt kommt der Hebräerschreiber und sagt, nein, umgekehrt. Gemeinde ist der Schutzraum. Warum? Weil wir uns in der Gemeinde, und so sagt er es auch, anspornen zu Liebe. Und dort ist der Ort, wo wir uns ermahnen, dass wir dranbleiben. Und das ist ein ganz schlechtes Kennzeichen, wenn man die Versammlung vermeidet. Ich bin sehr froh, letztens war ich mit Franz unterwegs, fuhren wir zu Walter. Und da war ich gerade im Auto drin, fuhren wir ein bisschen und dann fragte Franz mich, Johann, wie geht's dir eigentlich? Ich meine geistlich, sagt er. Ja, und dann ging's los. Und dann haben wir ganz offen erzählt, wie es uns wirklich geht. Ich erzähle jetzt nicht so viel darüber. Aber mich hat das total ermutigt, dass da ein Bruder ist, der mich so etwas fragt. Ich habe das auch schon anders erlebt. Hausbesuch, kommen Brüder und da sitze ich mit meiner Frau und dann sagten sie, naja, Johann, was sollen wir dir denn sagen? Du bist ja ein Prediger. Da dachte ich, fragt mich doch, ob ich die stille Zeit mache. Fragt mich, ob ich bete und ihr würdet euch vielleicht wundern. Wir müssen aufeinander zugehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir aufeinander Acht geben. Ja, die Gründung der Gemeinde, da könnte man auch sehr viel sagen. Ich will das jetzt nur ganz kurz halten. Finden wir natürlich in Apostelgeschichte Kapitel 2. Es gibt zwei Dinge, die da wichtig sind, glaube ich. Das erste, was wir dort lesen, Gemeinde steht in ganz engem Zusammenhang zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes wäre Gemeinde nicht denkbar. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir über Gemeinde sprechen. Hier wirkt Gott mit seiner ganzen Kraft. Unser Auftrag lautet wie? Geht hinaus. Aber was sagt Jesus? Aber nicht so schnell. Bleibt erstmal. Erst wenn der Geist ausgegossen ist, dann geht ihr hinaus. Vorher könnt ihr das nicht machen. Und das zeigt unsere ganze Abhängigkeit von Gott. Gemeinde heißt, abhängig zu sein. Absolut abhängig zu sein. Und das Zweite, was sehr interessant ist, zu Pfingsten die Sprachen, die da auftauchen. Alle redeten in fremden Sprachen. Wir fragen uns vielleicht, was hat das zu bedeuten? Später lesen wir auch, nicht jeder hat dann die Begabung bekommen, aber am Anfang war es so gewesen. Und in 1. Korinther 14 wird uns das erklärt. Wofür die Sprachen? Und da heißt es, es ist eigentlich ein Zeichen für die Ungläubigen, für die ungläubigen Juden. Die hörten plötzlich diese Gläubigen in anderen Sprachen reden. Und das kam ihnen bekannt vor. Das war mal in Babylon so gewesen. Sie waren ausgetrieben worden, letztendlich überall hin. Und plötzlich sprach Gott mit fremden Sprachen zu ihnen. Sie verstanden Gottes Reden nicht mehr. Das ist ein Gerichtszeichen. Und so war es auch hier gewesen. Gott spricht nicht mehr in unserer normalen Sprache mit uns. Aber was für die einen Gericht ist, ist für die anderen Heil. Die Heiden verstehen es plötzlich. Und das ist das Besondere eben an Gemeinde. Es ist eben nicht mehr nur für die Juden. Die Juden gehören nach wie vor auch dazu. Juden und Heiden. Und lasst uns nochmal 1. Korinther 12, Vers 13 lesen. Da wird das eigentlich gesagt. Also dieser Vers ist ganz wichtig, gerade wenn man mit Gemeinde zu tun hat. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das ist der berühmte Vers, der immer für die Geistestaufe angewandt wird. Es wird ja viel über Geistestaufe gesprochen, aber achtet mal darauf, was das ist. Es ist nicht das, was wir häufig hören, dass es eine zweite besondere Erfahrung ist. Geistestaufe bedeutet, dass wir in einen Leib getauft werden. Das ist das, was zu Pfingsten geschah. Wir haben alle aus einer Quelle getrunken. Das ist die Quelle, die der Geist uns darbietet. Das ist ein Heil, ein Geist. Und hier heißt es so schön, und dann gibt es keine Unterschiede mehr. Hier heißt es Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, wir alle. Wir gehören alle dazu. Wir haben alle davon getrunken. Und das stelle ich hier mal wieder fest, das ist das Tolle, dass ich sagen kann, die Stellung, die du hast, die habe ich auch. Die Segnung, die du genießt, die genieße ich auch. Das macht Gemeinde aus. Auch eine wichtige Frage, wozu gibt es die Gemeinde? Jetzt könnte man wirklich das ganze Neue Testament durchgehen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht eine Sache möchte ich hier besonders mitgeben. Die Bibel macht, glaube ich, auch deutlich, das ist so der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe. Gott hat ja von allen Ewigkeiten her vorgehabt, die Gemeinde ins Leben gerufen. Das steht in Epheser 3, Vers 11. Aber die Frage ist, warum? Warum wollte er das? Und lasst uns jetzt mal zwei Passagen lesen. Einmal Epheser 3, die Verse 8 bis 10. Epheser 3, 8 bis 10. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Und dann nochmal im Kolosserbrief. hatten wir auch schon gelesen. 1 Vers 27 möchte ich mal lesen. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott hat einen Vorsatz gehabt, das ist die Gemeinde. In Jesus Christus wird es verwirklicht. Und hier lesen wir auch, um was es dort geht. Was wollte er? Und hier ist die Rede davon, dass er seinen unausforschlichen Reichtum seiner Herrlichkeit zeigen wollte. Oder ein bisschen weiter im Epheserbrief, seine mannigfaltige Weisheit. Wisst ihr, wenn man Gemeinde anschaut, sieht man Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, diesen Blick haben wir oft nicht. Wenn wir Gottes Weisheit erkennen wollen, müssen wir uns Gemeinde betrachten. Und ich glaube, die Engelsmächte, die schätzen das manchmal viel mehr. Hier heißt es auch, die Fürstentümer, die Engel, die gucken da ganz genau hinein. Die lernen in der Gemeinde Gott kennen, wie sie ihn vorher nicht gekannt haben. Das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen. Aber dass hier kommen Dinge zum Ausdruck, die wir vorher nicht gesehen haben. Also, Gemeinde ist nicht in erster Linie der Ort, wo sich vielleicht alle wohlfühlen, sondern es ist der Ort, wo Gottes Herrlichkeit besonders hervorstrahlt. Vielleicht in einem Bild. Wisst ihr, Mose, der steht staunend vor diesem brennenden Dornbusch. Und er hat eine Frage: Wieso verbrennt dieser Busch nicht? Und das erstaunt ihn. Und wisst ihr, das ist genau auch unsere Frage. Gott wohnt in unserer Mitte und wir fragen uns, warum verzehrt uns dieses Feuer nicht? Gott ist nämlich ein verzehrendes Feuer. Und das ist für mich so erstaunlich, dass Gott in unserer Mitte wohnt und wir kommen nicht um. Ist uns das bewusst, was für eine Gnade das ist? Und dann fangen wir an, plötzlich über Gottes Herrlichkeit zu sprechen. Wisst ihr, das hat eben nichts mit uns zu tun, das wissen wir auch. Das ist um Christi willen so, nicht um unseretwillen. Und dann fangen wir an, eine Herrlichkeit nach der anderen auszubreiten. Und dann fangen wir an, plötzlich über Gottes Tugenden zu erzählen. 1. Petrus steht das auch, das ist unsere Aufgabe. Er hat uns aus der Finsternis ins Licht gerufen, damit wir seine Tugenden verkündigen. Und ich hoffe, das ist uns immer mehr bewusst, was das eigentlich bedeutet, dass Gott in unserer Mitte wohnt, dass wir Volk Gottes heißen dürfen. Ich glaube, auch selbst Paulus hat das nicht ganz verstanden. Er hat nämlich immer wieder dafür gebetet, dass er das begreift. Zum Beispiel in Epheser 3, Vers 18 heißt es, da betet er für die Gemeinde, damit ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe ist. Die Breite, hier geht es um Gottes Vorsatz in Christus. Es umfasst die Heiden und die Juden. Die Länge, es erstreckt sich von einer Ewigkeit zu der anderen. Vor Ewigkeiten her hat Gott diesen Vorsatz mit der Gemeinde getroffen. Vor Ewigkeiten hat er uns erwählt und es geht in alle Zukunft hinein. Hier ist die Rede von der Tiefe. Daher kommen wir nämlich von ganz, ganz unten, vom Abgrund. Und jetzt redet er am Ende über die Höhe, dass wir die auch begreifen. Und da geht es um die Herrlichkeit Gottes. Da sind wir hingekommen. Und ich glaube, das ist so etwas Erstaunliches. Und wir sollten immer wieder dafür beten, Herr, lass mich das begreifen, was du mit uns eigentlich gemacht hast. Woher wir eigentlich kommen und wo wir hingelangt sind. Wir reden, wenn es um Gemeinde geht, auch immer wieder über die universale und örtliche Gemeinde. Manche sprechen auch von der gegenwärtigen Gemeinde. Vielleicht sprechen wir auch mal kurz noch darüber. Also die universale Gemeinde ist die weltweite Gemeinde und die umfasst alle Gläubigen und das zu aller Zeit. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, da spricht er von der universalen Gemeinde. Manche unterscheiden noch und sagen, es gibt die gegenwärtige Gemeinde, das heißt, das sind alle Gläubigen jetzt gerade, die zurzeit leben. Kann man vielleicht auch so nochmal bezeichnen. Und wir kennen das. Ihr habt das sicherlich auch immer wieder erlebt. Man ist an einem unbekannten Ort vielleicht Und dann plötzlich trifft man jemanden, den hat man vorher noch nie gesehen. Und in kürzester Zeit versteht man sich super mit dieser Person. Und da merkt man, wir gehören zusammen. Er kennt den gleichen Herrn, er liest in dem gleichen Buch, hat die gleiche Hoffnung. Ja, er spricht dieselbe Sprache. Das ist ja häufig so, wenn wir ins Ausland kommen und dann plötzlich hören wir jemanden Deutsch reden. Man fühlt sich gleich verbunden. Ich habe das jetzt letztens auch erlebt in der Reha-Klinik. Da treffe ich jemanden und dann sehe ich plötzlich bei ihm, da liegt die Bibel auf seinem Tischchen da. Und da dachte ich, den werde ich unbedingt darauf ansprechen müssen. Und dann sprachen wir miteinander und dann sagte er, ja, weißt du was, dieses Buch hat mir so geholfen. Ich war so unten gewesen, die Ehe war kaputt, sagt er. Und dieses Buch hat mir geholfen und jetzt lese ich jeden Morgen und jeden Abend die Bibel. Wir haben uns sofort verstanden. Dann wollte er auch sofort wissen, wo gibt es denn hier eine Gemeinde und so weiter. Also, ich glaube, wir kennen das. Das ist universelle Gemeinde. Und dann haben wir die örtliche Gemeinde. Ich glaube, das ist uns klar. Die örtliche Gemeinde ist eine Gruppe Gläubiger, die sich regelmäßig an einem bestimmten Ort treffen. Eigentlich wurde früher eher eine Stadt mit diesem Begriff bezeichnet, zum Beispiel die Gemeinde zu Korinth. Aufgrund der Größe der Gemeinden, aber auch leider aufgrund von Differenzen, haben wir häufig in einer Stadt mehrere Ortsgemeinden, so bezeichnen wir das. Welche Bedeutung hat die Ortsgemeinde? Und ich glaube, eine ganz, ganz erhebliche. Wir leben in einer Zeit, wo immer wieder hört man, dass Gläubige sehr positiv über die universale Gemeinde sprechen. Aber wenn es um die örtliche Gemeinde geht, dann klingt es weniger positiv. Oder was man auch hört, ja, gehst du denn irgendwo hin? Ja, ich gehöre zu der weltweiten Gemeinde. Was er damit eigentlich sagen will, ist, ich würde nirgendwo einen Platz finden, wo ich mich wirklich wohlfühle. Aber so diese weltweite Gemeinde, da fühle ich mich wohl. Etliche haben vielleicht so eine Internetgemeinde oder man hat sogar nur noch einen bestimmten Prediger, mit dem fühlt man sich verbunden. Im Neuen Testament ist das völlig anders. Da haben wir eine enorme Wertschätzung für Ortsgemeinde. Wisst ihr, wir wissen, dass die Gemeinden sind beileibe nicht perfekt und doch hat man es immer wieder verstanden. An diesem Ort ist der Herr ganz besonders gegenwärtig. Und das möchte ich uns mitgeben, dass wir Gemeinde so verstehen. Da gibt es ganz besondere Verheißungen und Segnungen. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir hatten erst gelesen, Christus in euch, das ist das Geheimnis. Christus begegnet mir auch immer wieder in dem Bruder. Ist uns das bewusst? Wenn ich dem Bruder begegne, begegne ich auch Christus. Und das habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass ich den Eindruck hatte, Christus wollte mir was durch diesen Bruder sagen. Und lasst uns das wirklich wertschätzen. Ja, abschließend möchte ich uns noch so ein paar Bilder mitgeben für Christus und seine Gemeinde. Ich war ja ganz erstaunt, wie viele Bilder es überhaupt für Gemeinde gibt im Neuen Testament. Es wimmelt nur von Bildern. Aber es gibt auch immer wieder Bilder, die besonders diese Verbindung zwischen Jesus und seiner Gemeinde darstellen. Ich glaube, es ist uns vieles bekannt. Das erste ist das Bild vom Körper. Jesus ist das Haupt des Leibes seiner Gemeinde, das heißt, er steht über uns, er dirigiert uns und er kontrolliert uns. Und jeder Gläubige ist Glied an dem Leib. Und wir lesen dann, wir ergänzen und sorgen füreinander. Oder das Bild vom Haus. Jesus ist der Felsen, auf dem das Haus gebaut worden ist. Aber 1. Petrus sagt uns, er ist nicht nur der Felsen, er ist auch der Eckstein. Das heißt, das ganze Haus kriegt seine Richtung von ihm gegeben. Und was sind wir? Jeder von uns darf ein Stein sein. Irgendwo eingebaut, wo Gott es gerne haben möchte. Jeder darf nützlich sein. Als ich mit Stefan telefoniert habe, hat er mir das so gesagt, Johann, wenn ihr mich aufnehmen würdet, sollt ihr eins wissen, ich werde euch nicht nützlich sein. Ich werde euch nicht mehr nützlich sein, sagt er. Ich sage, du weißt gar nicht, was du bei uns schon bewirkt hast. Als du hier vorne standst und wir mit den Kindern später über dich geredet haben, wo plötzlich die kleinen Kinder anfangen, über Ewigkeit zu sprechen, über den Tod, und wie du dem Ganzen begegnest. Doch das macht ganz viel mit uns. Jeder darf ein Stein sein, egal wie du dich gerade auch gesundheitlich fühlst, du darfst ein Stein sein. Ein weiteres Bild, das Bild von der Schäferei. Jesus ist der gute Hirte. Das heißt in der Bibel, er ruft uns sogar mit Namen, er kennt dich persönlich. Und er geht uns allen voran. Er sorgt für uns. Und ich glaube, da jauchzt unser Herz, wenn wir das immer wieder hören. Er gibt sogar sein Leben für uns. Er sagt, bei mir seid ihr ganz sicher. Niemand kann euch aus meiner Hand und aus der Hand des Vaters rauben. Und was ist mit uns als Schafen? Da heißt es, wir kennen seine Stimme. Wir wissen, wann er redet. Wir kennen auch die fremden Stimmen, merken sofort, das ist nicht unser Hirte. Und wenn wir seine Stimme hören, dann wollen wir ihm folgen. Das Bild vom Weinbau. Jesus, der Weinstock. Das heißt, von ihm geht das ganze Leben aus. Und wir sind die Reben. Und dann sagt er, bleibt doch einfach an mir. Und ihr werdet Wunder in eurem Leben erleben. Ihr werdet Frucht bringen. Ihr müsst nur festhalten. Das ist eure Aufgabe. Und vielleicht das letzte Bild, auch ein bekanntes Bild, das Bild von der Ehe. Gerade im Epheser 5 wird das beschrieben. Jesus ist wie der Ehemann, das Haupt der Gemeinde. Dann sagt er, ich liebe euch und ich habe mich für euch hingegeben und ihr liegt mir so am Herzen, dass ich an euch täglich arbeite, bis ich euch tadellos und heilig vor mir darstellen kann. Das macht er an uns. Und was wird von uns verlangt? Eine Sache nur, unterordnet euch. So wie die Frau sich dem Mann unterordnen soll, unterordnet euch. Macht das. Und wir werden die ganze Liebe erfahren. Schließen wir ab. Wir haben ja angefangen damit, mit dem Gedanken, inwiefern lieben wir die Gemeinde? Was ist unsere Wertschätzung für Gemeinde? Ich weiß, wir suchen alle die perfekte Gemeinde. Und es gibt Hoffnung. Am Ende gibt es die perfekte Gemeinde. Leider noch nicht jetzt. Jetzt ist es noch nicht so weit. Da müssen wir ein bisschen nüchterner sein. Es gibt keine perfekte Ortsgemeinde für uns. Aber um ehrlich zu sein, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jeder aushalten würde in dem jetzigen Zustand. Also es gibt eine Gemeinde, da würde ich sagen, naja, die geht schon in diese Richtung. Das ist die Gemeinde Philadelphia. Und von der werden zumindest zwei Sachen gesagt. Einmal eine kleine Kraft. Das zweite, sie hat das Wort Gottes bewahrt. Wisst ihr, was das für eine Gemeinde war? Das war eine Gemeinde, die hat wirklich verstanden, wie abhängig sie vom Herrn war. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Gebetsstunde war voll. Die Gebetsstunden waren voll und da hat man auch vielleicht zusätzlich noch einberaumt, weil man wusste, wie klein die Kraft ist. Willst du zu so einer Gemeinde gehören, wo du ständig darauf hingewiesen wirst, Mensch, komm doch zur Gebetsstunde, was meinst du, was wir da alles erleben? Sie bewahrt das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes wird ständig gelesen, man zitiert ständig daraus, ja, und man will danach leben, selbst die kleinsten Dinge. Also ich glaube, viele wollen gar keine perfekte Gemeinde, sondern eine Gemeinde nach den eigenen Vorstellungen. Das wünscht man sich häufig. Aber wenn du wirklich nach Perfektion suchst, das möchte ich dir zum Schluss mitgeben, bitte suche es nicht in der Gemeinde. Suche es bei unserem Heiland, bei unserem Herrn. Wisst ihr, was wir tun, und ich weiß, was ich tue, ist so oft mangelhaft. Manchmal zerbreche ich an mir selber. Gerade wenn man abends manchmal zurückdenkt über den Tag, also manchmal, ja, da kommen einem die Tränen, weil das wieder alles so kümmerlich war. Man nimmt sich immer wieder so viel vor und dann ist es so kümmerlich. Und dann hilft das, wenn man wieder zu dem Herrn schaut und wenn ich seine Begeisterung für euch sehe, für mich sehe, was er an mir tut, an euch tut, was er alles bewirken will, wisst ihr, dann kommt bei mir auch Begeisterung auf. Und das wünsche ich uns, dass der Herr uns die Augen öffnen möchte für seine Herrlichkeit in der Gemeinde. Amen.